Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Was für ein Wochenende hatten wir schon wieder mal im französischen Rugby, diesmal nicht ausschließlich im Vereinsbereich, aber naja, ja, da auch das große Thema ja natürlich weiterhin Bernard Laporte. Wie könnte es auch anders sein? Ich fange den Satz mal anders an. Nachdem er ja vom französischen Sportministerium zum Rücktritt aufgefordert war, wurde er erstmal seine Amtszeit auf Eis gelegt und stattdessen hat Bernard Laporte einen Delegiertenpräsidenten vorgeschlagen, woraufhin die 2300 Amateurvereine in Frankreich abstimmen durften, ob man diesen Delegiertenpräsidenten nun akzeptiert oder nicht. Das wurde mit einer 54-46 Mehrheit abgelehnt. Heißt, es wird im Juni Neuwahlen geben für das Amt des französischen Verbandspräsidenten oder Rugby-Verbandspräsidenten. Eigentlich, ja, das große Thema ist natürlich aktuell, dass man sagt, okay, dann sollte es doch vielleicht jetzt schon Neuwahlen geben, weil Sommer so kurz vor der WM ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber der Aufsichtsrat, dafür müsste der Aufsichtsrat geschlossen zurücktreten. Das hat er auch in weiten Teilen getan. Es gibt aber noch den einen oder anderen, der an seinem Amt hängen bleibt. Und damit würden diese verbleibenden Aufsichtsratmitglieder, oder das ist ein relativ großer, beziehungsweise Comité Direction, heißt es auf Französisch Steering Committee auf Englisch. Ich habe es nicht hundertprozentig übersetzt. Ich vermute mal, dass es der Aufsichtsrat ist. Auch wenn es natürlich mit über 30 Mitgliedern ein sehr großer Aufsichtsrat wäre, gefühlt. Aber, na, über 30. 30 sind zurückgetreten. Aber es fehlen dann eben noch ein paar. Aber naja, die würden dann einen Interimspräsidenten bis Sommer vorschlagen, bis es dann zu den Neuwahlen kommt. Das erscheint mir alles sehr umständlich. Und bin doch da auch der Meinung, dass vielleicht unter Umständen es doch besser wäre, wenn man direkt eine Neuwahl ansetzt, weil man letzten Endes, wofür will man einen Interimspräsidenten ansetzen, der nicht mal ein halbes Jahr im Amt ist, bringt ja irgendwie auch wenig. Ja, da, ja, ist, naja, gut, nicht mein Thema. Aber ja, das ist natürlich das große, allumfassende Thema. Kommen wir stattdessen zu den Dingen auf dem Feld. Da gab es einige sehr spannende Ergebnisse. Ich möchte den Abstiegskampf in der ersten Liga in der Top 14 noch nicht unbedingt wieder als eröffnet erklären, aber naja, was heißt wieder eröffnet erklären? Er war ja nie wirklich beendet. Eindeutig. Gefühlt schon. Ich hatte Brief doch zwischenzeitlich abgeschrieben. Das hat sich als Fehler erwiesen, aber gut. Da gab es einige sehr, sehr spannende Entwicklungen. Und natürlich in der Pro D2 mit einigen sehr interessanten Ergebnissen. Pro D2 vor allem ein unglaublich wilder Spieltag am vergangenen Freitag. Fangen wir mal von vorne an. Das erste Spiel Samstagnachmittag. Das kleine Derby zwischen Lyon und Clermont. Kleines Derby, weil es ist für keinen der beiden Vereine das wirklich große, relevante Derby, aber es ist ein Derby. Muss man vielleicht unter heutigen Umständen so sehen. Lyon oder das Guerlain auch sehr gut besucht. Wohl knapp 18.000 da, damit nicht ganz ausverkauft. Nicht ganz auf dem Niveau wie das Duell gegen Toulouse, aber gut besucht. Unter anderem natürlich auch, weil mit Christophe Rioz ein neuer Cheftrainer an der Seitenlinie von Clermont steht. Eine Größe oder Namensgröße im französischen Rugby. Er hat ja seinen ersten Rückschlag jetzt hinnehmen müssen. Oder sagen wir mal seinen ersten wirklichen Rückschlag in seiner Trainerkarriere. Der es ja doch eine ganze Weile ausschließlich bergauf ging. Der Aufstieg mit Außenseiter Oyonnax in die Top 14 und sogar ein spektakulärer sechster Platz. Dann der erste Brennus mit Castres und dann die besten Platzierungen der Vereinsgeschichte mit Union Bordeaux-Bègles. Bis es dann halt zu diesem krachenden Halt kam dieser starke Bruch zwischen Mannschaft und Trainer. Jetzt, diese Saison, vor ein paar Monaten, darf man gespannt sein, wie er sich davon erholt. Es ist nicht ganz selbstverständlich, dass er sofort wieder an gewohnter Stelle weitermacht. Vor allem mit einer Mannschaft wie Clermont, die ja durchaus in einer sehr, sehr schwierigen Situation ist. Jetzt haben sie auch 34-14 verloren mit Offensivbonus für Lyon. Er hatte allerdings nicht unbedingt die Zeit, mit Clermont wirklich viel zu machen. Es war eine kurze Woche. Sind ja auch gerade erst, oder waren ja dann auch erst kurz vorher Südafrika zurück. Entsprechend die nicht allzu viele Belastungsphasen im Training. Aber klar, also es ist nicht überraschend, dass er diese Mannschaft von heute auf morgen nicht gedreht bekommen hat. Möchte ich an dieser Stelle auch nicht sagen. Ich denke immer noch, dass er nicht der richtige Kandidat für diesen Verein ist. Er ist gefühlt zu laut für einen vergleichsweise ruhigen Verein und ein gefühlt sehr ich-bezogener Trainer für einen Verein, der immer sehr das Kollektiv betont hat. Natürlich ist er auch ein Trainer, der sehr viel über Mentalität kommt, über Man-Management, wie er so schön nennt. Darüber hat er ja auch seine Bücher geschrieben. Aber, naja gut, und über Wein. Aber möchte ihm da jetzt nicht zu nahe treten, aber es ist schon alles nicht ganz korrekt, was er über Wein schreibt. Aber naja, wie dem auch sei, er ist nicht die große Weinnase. Kommt ihm ja Clermont vielleicht auch zugute. Nicht unbedingt als Weinregion bekannt. Naja, wie dem auch sei. Aber ja, es dürfte spannend sein. Und gerade in so einem Spiel, wo es ja auf Kunstrasen klar, aber immer noch mit Kälte, Nässe, schwierigen Bedingungen auf so diese Basics sehr groß ankommt, hat Clermont jetzt auch noch nicht unbedingt den Eindruck gemacht, dass da jetzt die große Wende kommt. Das ist auch eine Sache, die Urioz immer wieder betont hat, dass das Selbstbewusstsein natürlich fehle und man in der Offensive an der Präzision arbeiten müsse und in der Defensive an Mut, wie er so schön sagt, aber gut, muss man abwarten. Ein Spiel, das wir am Anfang der Saison im Abstiegskampf verortet haben, Bayonne gegen Brive, mit Offensivbonus für Bayonne, keine Überraschung in dem Sinne. Lange war es eng, muss man sagen. So bis zur 50. Minute rum war es doch recht eng, 13-9, bevor dann Bayonne zu diesem 37-9 mit Offensivbonus davongezogen ist. Unsere Berliner Vertretung Oskar Rixen kam in der 46. Minute, hat da aber auf dem Feld nicht mehr allzu viel Freude gehabt. Ist halt manchmal, es ist keine Überraschung, dass Bayonne dieses Spiel gewonnen hat. Und auch in der Höhe nicht. Bayonne hat schon ganz andere Mannschaften zu Hause besiegt. Aktuell 7 Heimsieger aus 7 Sieger aus 7 Heimspielen, so rum ist korrekt. Jetzt kann man natürlich über gewisse Dinge reden. Zum Beispiel, dass ein Pascal Coté nach wie vor von Anfang an ran darf. Man ist natürlich immer ein bisschen schade, wenn man so über diese Dinge abseits des Feldes reden muss. Aber wir haben gesehen, dass Treviso und der italienische Verband Spieler für rassistische Äußerungen ein halbes Jahr sperren. Wir haben gesehen, dass die Glasgow Warriors Spieler suspendieren und entlassen, die mit häuslicher Gewalt aufkommen und in der gleichen Woche heißt es aus Bayonne, dass ein Pascal Coté, der ja verurteilt ist dafür verurteilt wurde, dass er eine junge Dame in mehreren Nachtclubs in einem Abend rassistisch beleidigt und schließlich geschlagen haben soll, dass da nichts kommt, was heißt soll, also das ist ja nur gerichtlich festgehalten. Ich finde es sehr schade, ich kenne ihn noch aus Narbonne, waren auch in den letzten Jahren vor Corona und auch nach Corona, in Anführungszeichen nach Corona, ein paar Mal noch weg und er ist mir nicht wirklich so aufgefallen oder in der Hinsicht aufgefallen. Aber gut, ich finde es sehr schade, dass das Sportliche über das Menschliche gestellt wird. Dass man da komplett von Vereinsseiten aus komplett auf irgendwas, auf irgendwelche Handlungen verzichtet. Naja, wie dem auch sei. Sportlich steht man damit zumindest unglaublich gut da mit 40 Punkten, aktuell auf Platz 6, aber eben auch nur mit 2 Punkten Rückstand auf La Rochelle auf dem 3. Platz, muss man jetzt schon wirklich drüber nachdenken, ob es eine enttäuschende Saison ist, wenn sie die Playoffs verpassen. Castres hat sich lange schwer getan gegen Bordeaux, bis sie dann das fast erwarteten Sieg geholt haben, 23-18. Castres, ja, unglaublich heimstarke Mannschaft, haben ja jetzt seit, was weiß ich, nicht mehr wie lange, seit knapp 1,5 Jahren nicht mehr zu Hause verloren. In der Liga natürlich, in Europa schon, aber in der Liga nicht mehr. Während Bordeaux natürlich doch sehr darunter leidet, dass ihnen ihre Nationalspieler fehlen. Kein Jolmes, kein Lucu, kein Jalibert. Ist dann natürlich etwas schwierig, wenn dein, gerade in der Achse, also ich sag mal, im Sturm, weil der Sturm ist schon eine der großen Schwachstellen von Bordeaux im Moment, muss man auch sagen. Aber es ist natürlich trotzdem auch so, dass Bordeaux sehr abhängig ist von Mathieu Jalibert. Was natürlich keine Neuigkeit ist und bis zu einem gewissen Grad gewollt. Aber wenn man weiß, wie oft er weg ist, ist dann halt schwierig. Aber ja, das merkt man Bordeaux schon an, dass dann offensiv immer mal doch wieder sehr hakt. Nichtsdestotrotz Defensivbonus. Platz 5, sie sind in den Playoff-Plätzen. Sah ja auch lange nicht unbedingt danach aus. Können sie also, denke ich, man kann in Castres durchaus damit zufrieden sein. Nicht, dass Castres der große böse Wolf wäre. Und man sagt, also dahin und ist jetzt nicht Mayol zu Hochzeiten oder ist Marcel Michelin zu Hochzeiten. Aber es ist schon ein Ort, wo man sagt, okay, also schwierig hinzukommen. Kleines, lautes Stadion. Und das ist dann schon so ein bisschen so gallisches Dorf. Da kann man mit dem Defensivbonus schon insgesamt eigentlich zufrieden sein. Da muss man nicht meckern. Toulon hat 27-17 gegen Pau gewonnen. Pau leidet unter den üblichen Problemen, keine 80 Minuten spielen zu können. Haben deutlich intelligentere Entscheidungen getroffen, was den Ballbesitz angeht, muss man sagen. Haben deutlich bessere Entscheidungen getroffen. Wann behalten sie den Ball, wann geben sie den Ball weg? Das war schon sehr solide über lange Zeit. Bei der Rückkehr von Gabin Villiers für Toulon, das war ja diese unglaublich wilde Statistik vor dem Spiel, dass er diese Saison erst 78 Minuten für den Verein gespielt hat. Das erste Heimspiel seit Anfang letzten Jahres. Hatte natürlich sehr mit Verletzungen zu kämpfen. Ah ja, wild. Insgesamt ein solider Sieg. 27-17 für Toulon. Muss man jetzt nicht allzu sehr meckern, aber da geht mehr. Gerade gegen Po geht mehr. Po wird sich sehr ärgern, dass sie hier nicht zumindest einen Defensivbonus mitgenommen haben. Sie können natürlich, Brief hat verloren, hat nichts geholt, das ist okay. Aber mit dem 31-24 Sieg von Perpignan wird es natürlich unten jetzt nochmal eng. Sie haben die 2 Punkte Vorsprung auf Brief, aber sie haben eben auch nur noch 5 Punkte Vorsprung auf Perpignan. Und das kann durchaus eng werden. Perpignan mit einem absolut soliden und verdienten Sieg 31-24 gegen Stade Français haben das Spiel eigentlich von vorne bis hinten durchaus kontrolliert und dominiert. Eine Situation, die ein bisschen, ich sag mal zwei Situationen, über die man reden sollte. Der abgepfiffene Versuch für Mathieu Rigoyen in der zweiten Halbzeit. Da war Sione Tui, hat einen Boxkick von James Hall über der Auslinie ins Feld zurückgeworfen zu Mathieu Irigoyen, der ungehindert ins Mahlfeld von Perpignan einlaufen konnte, denn der Linienrichter hatte die Fahne gehoben, wenn auch nur kurz, und hat sie dann wieder gesenkt. Aber für alle anderen Beteiligten war die Situation damit unterbrochen und der Schiedsrichter hat sich dann entschieden zu sagen, ja, dann, er hat die Fahne gehoben, dann nehmen wir das mal als aus. Von der Regel her hätte der Versuch gelten müssen und es ist natürlich immer so eine Sache, dass man sagt, okay, play the whistle, spiel bis der Schiedsrichter pfeift, hat Perpignan nicht getan und dann hätte das durchaus eigentlich ein verdienter Versuch für Stade Français sein müssen und das hätte das Spiel sicherlich nochmal eine andere Richtung gedreht, aber haben sie nicht oder hat der Schiedsrichter nicht gemacht. Von daher ist es dann schon so eine Sache, wo man sagt, okay, dann ist es so. Ja, letzten Endes Entscheidung des Schiedsrichters. Die andere Sache natürlich die rote Karte für George Tilsley, den Winger von Perpignan, der eine verdiente rote Karte gesehen hat, der dem Gegenspieler, der am Boden lag, einmal volle Kanne auf, mit Absicht auf den Arm getreten hat. Das war schon eine verdiente rote Karte. Die Katalanen waren schon immer dafür bekannt, dass sie über den Kampf kommen. Es ist, wobei ich sagen muss, es war schon erschreckend leer im Emiral. Das habe ich schon lange nicht mehr so leer gesehen, auch zu Zweitliga-Zeiten nicht. Jetzt gab es natürlich zeitgleich das französische Rugby League All-Star Game, wenn man so nennen möchte, die Catalan Dragons gegen eine gesamtfranzösische oder gegen eine Elite 1 Auswahl, was sicherlich auch einiges an Zuschauern gezogen hat. Zeitgleich hat auch der FC Barcelona in Girona gespielt, was auch viele Leute in Perpignan natürlich sehr betrifft. Der FC Girona hat sehr viel Unterstützung in Perpignan. Mittlerweile haben sie sich auch sehr, sehr drum bemüht, muss man sagen. Vorher war es schon so, dass die meisten oder dass Perpignan, wenn die Leute denn Fußballfans waren, sie zum FC Barcelona gefahren sind. Mittlerweile hat man auch sehr, sehr viele, die zu Girona fahren. Von daher jetzt nicht unbedingt überraschend, es gab genug Konkurrenz. Aber jetzt muss man auch sagen, es ist halt auch keine Distanz. Also von Perpignan fährt man eine Dreiviertelstunde zum Montilivi. Das ist genauso lange, wie ich von mir ins Olympiastadion brauche. Das ist absolut in Ordnung. Das ist jetzt keine Distanz. Es klingt weiter, als es ist. Von daher ist das jetzt nicht unbedingt überraschend. Das, was überraschend ist, das war eine Statistik, die mir irgendwie nicht bewusst war, dass das der erste Sieg von Perpignan über Stade Français in 10 Jahren war. 2013 war der letzte Sieg von Perpignan gegen Stade Français. Vorher ja eigentlich auch eine andere Geschichte. Wir erinnern uns an das spektakuläre Halbfinale 2009 im Guerlain, wo Perpignan ja hinterher noch Meister geworden ist. Aber ja, war mir nicht bekannt. Gut, jetzt waren sie natürlich in dem Zeitraum auch nicht so häufig in der gleichen Liga. Aber gut, meine, wir erinnern uns an das Auftaktspiel nach dem ersten Aufstieg, wo sie im ersten Heimspiel nach dem Wiederaufstieg erstmal irgendwie 40 Punkte zu Hause kassiert haben von Stade Français, die zu dem Zeitpunkt ja nicht mal wirklich eine gute Mannschaft waren. Das ist sicherlich auch eine Sache, die überraschend ist an diesem Spiel. Stade Français sind eins der besten, vielleicht sogar das beste defensive Team der Liga und kassieren 31 Punkte. Überraschend, würde ich jetzt mal insgesamt sagen. Aber gut, kann mal passieren. Und die Art von Kann-mal-passieren-Spielen haben wir noch das ein oder andere Mal vor uns. Naja, Racing La Rochelle, das Topspiel des Wochenendes oder zumindest des Samstagabends, hat gehalten, was es verspricht, 39-36 mit einem Penalty-Kick von Finn Russell in der 81., 82. Minute, der da den Sieg geholt hat. Spektakuläres Spiel, also wirklich offensiv aus allen Zylindern, vor einer Kulisse von 15.000 Leuten, was für mich so eine Sache ist, das ist eine Sache, die mich stört, nicht massiv, aber es stört mich, dass man sagt, okay, also wo Racing und Canal Plus Großtiteln ausverkauft, das Spiel ist ausverkauft, das Topspiel ist ausverkauft, sitzt da und denkst dir so, aber ist es das? Der gesamte Oberring ist leer. Offiziell hat das Stadion 30.000 Plätze in der Rugby-Konfiguration. Wie kann es ausverkauft sein, wenn 15.000 Leute da sind? Der untere Bereich war voll, ja, das ist super, versteht mich nicht falsch. Ich meine, wir erinnern uns alle, was für Zuschauerzahlen Racing in den ersten 4, 5, 6 Heimspielen, naja, ganz so viele waren es nicht, aber 3, 4 Heimspielen hatten. Damit wären sie im Mittelfeld der zweiten Liga gewesen, da waren ja teilweise nur 5.000 Leute da. Da sind 15.000 schon, damit kann man zufrieden sein. Das ist auch für Top-Cut-Haus-Verhältnisse nicht so schlecht. Nicht mega gut, aber auch nicht so schlecht. Also da hatten wir natürlich schon, an diesem Wochenende war es glaube ich nur Lyon, die mehr hatten. Naja, und Toulouse natürlich. Aber ich tue mir halt, das ist so diese Stade Français-Methode, die auch irgendwo große Teile der Tribüne irgendwie abdecken und sagen, ja, aber guck mal, wir haben alle Tickets, die wir zum Verkauf gestellt haben, sind weggegangen. Es ist ausverkauft. Ja, das stimmt, aber das Stadion ist nicht voll. Aber gut, das ist dann vielleicht jetzt mal so ein Spiel, wo man sagt, okay, also das kann dann jetzt wieder der große, das kann jetzt wieder den Unterschied machen. Aber in der Vergangenheit ja immer Racing durchaus sehr gelobt für das, was sie in dem Stadion da auf die Beine gestellt haben, an Zuschauermanagement, an Fan Experience, wie man es ja heutzutage nennt. Es hatte schon immer den Eindruck, dass die Fan Experience, die Racing bieten, eine der besten in Frankreichs Sportarten übergreifend. Das haben sie ja wohl zu dieser Saison weitestgehend zurückgefahren und die Tickets doch gut erhöht. Muss man dann schauen, ne? Es gibt ja für alles eine Erklärung. Meine Lyon gibt sich viel Mühe, Clermont hat sicherlich auch seine Vorteile, auch wenn das Stadion sicherlich sehr laut, aber eben halt auch sehr eng ist und mein Prop-Hintern kommt nicht auf die, passt nicht in die Sitzschale, ist ja schon mal ein bisschen schwierig. Toulouse finde ich eine Katastrophe, also ich gehe nicht gerne in Toulouse ins Stadion, vor allem nicht, wenn es voll ist. Man kann sich null bewegen, man steht eine Stunde und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass man für Getränke eine Stunde ansteht. Das ist, und man steht wirklich wie eine Sardine, also man steht eine Stunde in dieser Schlange und man kann sich, selbst wenn man wollte, könnte man sich nicht wegbewegen. Ich gehe nicht gerne ins Stadion in Toulouse. Und dann ist ja die nächste Sache, die mich auch massiv stört, wenn man da auf Toilette geht, zumindest nicht bei allen, aber bei einigen, wenn man da steht, können die Leute von den Treppeneingängen dir zugucken. Das ist auch nicht schön. Finde ich immer nicht doll. Was ein geringeres Problem hätte, wenn man genug Druck auf dem Kessel hätte, weil man Getränke hat, aber die kriegt man ja auch nicht. Ah, schwierig. Und dann geht man da hin und der will in den Fanshop und der ist so winzig und man quetscht sich da durch. Naja. Also, aber zum Vergleich, ne, Racing haben durchaus oder haben in der Vergangenheit eine fantastische Fan-Experience geboten mit der Familientribüne, mit der Studenten mit dem Studentenbereich, wo es noch mit Bierpong und Animateuren und allem drum und dran und dann die großen Partys unten in der Bodega auf dem Feld nach Abpfiff, was einfach super spaßig aussieht und wo man sagt, okay, da hätte ich Bock drauf. Bin da tatsächlich bis jetzt noch nicht hingekommen zu Racing, ist so eins der Stadien, der wenigen Stadien in Frankreich, die mir noch fehlen. Was heißt von den wenigen Stadien, von den erst Zweit- und Drittligisten, ist Racing tatsächlich eins der wenigen, das mir noch fehlt. Racing fehlt mir, Castres fehlt mir tatsächlich, wo es so nah eigentlich ist, aber irgendwie ist es dann doch nicht nah, weil ja die Autobahn zwischen Toulouse und Castres noch nicht gebaut wurde und man muss immer über Toulouse fahren. Obwohl Castres eigentlich zwischen Toulouse und Narbonne liegt, man muss immer einmal über Toulouse und dann wieder zurückfahren und das dauert einfach ewig. Naja, man kommt schwer hin. Aber gut, wie dem auch sei. Ich bin hier immer noch versuche hier immer noch alle irgendwelche Fanartikel oder Trikots oder was auch immer von sagen wir mal, zumindest allen und Erst- und Zweitligisten mit Ausnahme von Béziers natürlich zu bekommen. Da habe ich zumindest von Racing was oder mehrere Dinge. Ich habe ein kleines Fähnchen, das es beim Finale in Barcelona geschenkt gab. Da habe ich knapp überhalb des Racing-Fanblocks gesessen. Wussten wir aber natürlich vorher nicht. Haben ja als Verein vorher Tickets gekauft und es war dann halt da einen wunderbaren Schal. Hab meine von Chris Masoe getragenen Spielshorts. Eigentlich hatte Dan Carter mir seine versprochen, aber die haben mir nicht gepasst. Was wenig überraschend ist, aber die getragenen Spielshorts von Chris Masoe, was auch sehr schön ist. Mal schauen. Stade Français habe ich auch. Immer noch relativ günstig und gut zu haben. Mal schauen. Pro de Deux fehlt mir noch mehr. In der Top 14 habe ich tatsächlich fast alles. Also in der Top 14 fehlt mir noch Lyon. Ja, in der Top 14 fehlt mir noch Lyon. Ansonsten habe ich alle. Habe ich was von allen. In der Pro de Deux fehlt mir noch mehr. Da fehlt mir noch ein bisschen mehr. Oyonnax, Mont-de-Marsan, Aurillac, wobei ich nicht verstehe, warum mir Aurillac fehlt. Aber gut, Grenoble fehlt mir. Béziers möchte ich natürlich nicht. Massif fehlt. Wand fehlt, aber das kriege ich dieses Jahr. Nevers fehlt, Soyons-Goulême fehlt, Colomiers fehlt. Ansonsten, naja. Aber in der Pro de Deux fehlt mir tatsächlich noch eine ganze Menge. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass die Vereine, von denen ich was habe, mittlerweile alle in der dritten Liga spielen, aber ist noch ein bisschen schwierig. Ja, aber Top 14 habe ich soweit fast alles abgehakt. Ja, Lyon fehlt. Und Castres. Naja, bisschen abgewichen vom Thema. Spannendes Spiel. Finn Russell hat sich nun mal sehr beliebt gemacht, bevor er jetzt dann zu Schottland fährt. Mal schauen, wird fehlen. Wird sicherlich fehlen. In Nanterre. Für La Rochelle, die letzten Male in der Arena immer sehr viel kassiert haben. Also es lief so gut wie nie für La Rochelle bei Racing. Da ist das sicherlich eines der besten Ergebnisse, das sie bis jetzt in der Arena geholt haben. Aber gut, ist natürlich, wenn du bis zur 80. Minute auswärts 36-36 Spielstand hast und dann noch verlierst, das ist immer bitter. vielleicht die beste Partie, die Antoine Astoy bis jetzt für La Rochelle gemacht hat. Midol hat ihm so ein bisschen vorgeworfen, dass er immer ein Spielmacher war, bis jetzt der ist, wie haben sie ihn genannt, den besten Spieler des Multiplex. Ein Spieler, der für Highlights sorgen kann, aber es nicht schafft, ein Spiel 80 Minuten zu lenken, aber immer dafür gut ist, mal zu ihm rüberzuschalten. Finde ich ein bisschen unfair, muss ich tatsächlich sagen. Weil letzten Endes liegt es ja auch daran, dass er für Pro gespielt hat und das einfach ein Teamproblem ist. Pro schafft es aus irgendwelchen Gründen nicht, 80 Minuten Rapid zu spielen. Aber schon seit einigen Jahren nicht. Und das ist ein Problem, das hat sich jetzt auch diese Saison nur verlagert. In den letzten Jahren war es immer so, dass sie die ersten 10 Minuten nicht gespielt haben, die ersten 15 Minuten ungefähr. Und dann haben sie gespielt und die letzten 15 Minuten nicht mehr. Also haben das Spiel in der ersten Viertelstunde verloren, haben dann aufgedreht und in der letzten Viertelstunde dann irgendwie auch nichts mehr zu Ende gebracht. Jetzt schaffen sie zumindest 50 Minuten am Stück, mal die ersten 50, mal die zweiten 50. Aber ja, es ist ein Vereinsproblem. Von daher finde ich das ein bisschen schwer, das Antoine Astoy anzukreiden, der die Saison absolut gezeigt hat, dass er 80 Minuten eine Mannschaft leiten kann, ob im Champions Cup oder jetzt in der Liga. Finde das absolut in Ordnung. Jetzt gilt es natürlich auch bei beiden Vereinen zu sagen, beide Vereine haben ihre Nationalspieler abgestellt, wobei das Racing fast mehr trifft als La Rochelle. Gerade so ein Nolan Le Garec, der ja wirklich viel abdecken kann, ist natürlich dann schon schwierig. Dann glaube ich auch, das ist meine steile These, meine Prognose für die WM, dass Nolan Le Garec in jedem Spiel auf der Bank sitzen wird. Ich kann es mir gut vorstellen. Also er hat für Racing gezeigt, dass er sehr gut auf der 9 ist, dass er sehr gut auf der 10 ist und sehr gut auf der 15 ist. Und wenn du sagst, du gehst mit 6 Stürmern hin, ob du nur 2 Hintermannschaftsspieler hast, dann ist es natürlich super, wenn du so ein Schweizer Armeemesser auf der Bank sitzen hast. Ja, Schweizer Taschenmesser, na gut. Mal schauen. Ich glaube nicht, dass es so eine steile These ist, aber es ist zumindest erstmal eine These. Toulouse-Montpellier dann gestern Abend, am Sonntagabend noch auch eine schwierige Partie zwischen zwei Mannschaften, die sich auch nicht unbedingt leiden können. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine große Rivalität zwischen Toulouse und Montpellier gibt. Es ist natürlich immer so ein bisschen die Rivalität zwischen, oder ein gewisses Maß an lokaler Rivalität. Das sind halt die beiden größten Städte im Süden. Oder ich sag mal im mediterranen Süden. Oder ich sag mal im okzitanischen Süden. Ich möchte Marseille jetzt nicht ausschließen und Toulon nicht ausschließen. Weil Montpellier natürlich schon immer eher die, oder zumindest im Fußball die Rivalität mit Marseille hat. Am Rugby ist es schon, würde man sagen, ist Toulouse sicherlich der große Rivale. Mit Béziers hat man nicht so lange in der gleichen Liga gespielt, dass sich da eine Rivalität hätte entwickeln können. Perpignan sicherlich auch ein großer Rivale. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass Perpignans große Rivalen alle in der zweiten oder dritten Liga sind. Mit Béziers und Narbonne. Und im Fußball, hat Montpellier sonst eine Rivalität mit Nîmes, die im Rugby in der vierten Liga sind. Das ist natürlich auch schwierig. Und wir reden jetzt natürlich hier von zwei Vereinen, oder von zwei Städten, die immer den Anspruch hatten zu sagen, wir sind die Hauptstadt im okzitanischen Süden. Teilen sich auch tatsächlich mittlerweile seit der Reform der Bundesländer, der Bundesstaaten oder Regionen, wie auch immer, die Hauptstadt oder die Aufgabe als Hauptstadt von der Region Okzitanien. Die Hälfte der Zeit in Toulouse, die Hälfte der Zeit in Montpellier, vorher ja beide, oder Toulouse die Hauptstadt des Haute-Garonne und Montpellier die Hauptstadt des Languedoc. Entsprechende Rivalitäten gibt's natürlich. Jetzt ist es natürlich auch so, dass man sagt, so ein Spiel ist natürlich sehr schade, dass man das dann hat, wenn auf beiden Seiten die Nationalspieler fehlen oder das Corona Nationalspieler fehlen. 12 waren es insgesamt, 12 Nationalspieler, die beide Vereine abgestellt haben. Wer da war, ja, Ange Capuozzo auf Seiten von Toulouse, Jacoba Camara auf Seiten von Montpellier, war eine sehr sterile Partie insgesamt. Jetzt hatte Toulouse natürlich mit Juan Cruz Maia einen Spieler auf der 10 stehen, der, war das dritte Mal für Toulouse zumindest, dass er 10 gespielt hat. Mal eine Viertelstunde gegen Bayonne, mal eine Viertelstunde gegen Brive. Ist jetzt natürlich keiner, der mega erfahren ist auf der 10. Es hat dann lange gedauert, also als in der zweiten Halbzeit dann Jack Willis und Emmanuel Meafou kamen, hat man dann schon gesehen, okay, da kommt jetzt ein bisschen mehr Wumms. Und dann hat Toulouse dieses Spiel auch gedreht und am Ende noch den Offensivbonus geholt, 23-9. Aber bis dahin war das schon mau. Natürlich logisch, so viele Spieler wie gefehlt haben, aber naja. Ist natürlich so das, was man ja seit Ewigkeiten bei Toulouse haben gesagt. Eigentlich haben sie nicht gut gespielt. Aber obwohl sie nicht gut gespielt haben, haben sie es geschafft, diesen Bonuspunkt zu holen oder den hohen Sieg zumindest zu holen. Und das ist dann wahrscheinlich am Ende, was den Meister ausmacht. Apropos Meister, Pro des Deux. Erster gegen Zweiter, Oyonnax Mont-de-Marsan. Für mich die Überraschung des Wochenendes. Mont-de-Marsan haben heftig rotiert. Also haben sehr viel Spieler außen vor gelassen, die normalerweise starten würden. Das erste Mal seit 4 Jahren, 4,5 Jahren, dass ein Verein in Frankreich oder ein Erst- oder Zweitligist in Frankreich eine Mannschaft aufgestellt haben, die 100% GIF war, also 100% aus einem französischen Nachwuchsleistungszentrum. Könnt ihr euch schon vorstellen, was da alles pausiert hat. Und am Ende gewinnen sie das Ding 26-25 mit einem wilden Konter und dann war das Spiel gedreht. Jetzt ist natürlich trotzdem so, Oyonnax hat weiterhin 14 Punkte Vorsprung auf Mont-de-Marsan. Das war jetzt ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber ja, wild. Absolut wild. Hat niemand kommen sehen. Oyonnax, die sagt, ja, okay, das ist jetzt so. Das ist ein Spiel, das man sich mal erlauben darf, wenn man so einen Vorsprung hat. Ich sage mal, vielleicht auch ganz gut, dass mal so ein Weckruf kommt. Sondern sagt, nicht zu sehr abhebt. Wir haben bei Oyonnax ja schon so seit ein paar Wochen gesehen, oder seit einigen Spielen gesehen vielmehr, dass so ein bisschen man das Gefühl hat, denen geht so ein bisschen die Luft aus. Und da war es dann vielleicht auch nicht so überraschend, dass das mal kommt. Ist aber jetzt vielleicht auch ein schöner Weckruf. Muss man abwarten. Was weniger überraschend ist, die Absage Aurillac Grenoble, das Spielfeld in Aurillac vereist, entsprechend der Platz nicht bespielbar und das Spiel verschoben. Nicht das erste Mal, dass sowas in Aurillac passiert. Das kommt mit dem Territorium. Wenig überraschend. Provence Rugby Béziers, auch ein sehr überraschendes Ergebnis, wenn man ehrlich ist. Vor allem in der Höhe des Sieges oder der Niederlage vielmehr von Provence. Ja, wie gesagt, eigentlich eine solide Saison spielen. 44-25 haben sie letzten Endes verloren. Jetzt haben sie natürlich auch mit der roten Karte für Hansen Kinsey in der 24. Minute lange in Unterzahl gespielt. 10 Minuten sogar in doppelter Unterzahl. Daher ist es dann halt auch ja, nicht mega überraschend, dass man an dieses Spiel verliert. Hansen Kinsey, ich meine, er hat nun mal Disziplinprobleme. Also das ist, muss man schon sagen, man hatte so das Gefühl, das hat er so ein bisschen hinter sich gebracht, aber er war schon ein Spieler, der lange Probleme mit der Disziplin hatte. Jetzt hatte er natürlich auch den Nachteil, dass er lange Justin Harrison als Trainer hatte, und das ist eine absolut persönliche Einschätzung, aber nicht der sauberste Mensch aller Zeiten ist. Also schon auch ein Spieler und ein Trainer, der durchaus für seine dreckige Art und Weise bekannt war. Als Trainer scheint er sich mittlerweile ja doch so ein bisschen zusammengerissen zu haben, aber ich habe ihn als unsauber erlebt. Und auch durchaus ein Trainer, der die Spieler auch, ja, ich sag mal, es ist nicht überraschend, dass ein Hansen Kinsey, der von so einem Trainer lernt, ein Disziplinproblem hat. Es hat sich in Castres war sehr extrem und in Grenoble auch. Castres war ja mal irgendwie 4-5 Monate gesperrt wegen Eye-Gouging. Aber man hatte das Gefühl, das hat er mittlerweile weitestgehend hinter sich gebracht. Gut, wie dem auch. Hat er ja nicht gemacht in dem Spiel, aber ich sag mal, es ist ein wiederkehrendes Thema, auch wenn es natürlich mittlerweile deutlich mehr rote Karten gibt, als es vielleicht vorher noch der Fall war mit Hightechers und allem drum und dran. Aber es überrascht mich bei ihm halt nicht. Und das war so ein bisschen schade ist. Was weniger schade ist, sondern vielleicht sogar ganz gut, die Rückkehr von Julius Nostadt hat ja auch lange verletzt gefehlt und hat dann jetzt sein Comeback in der 56. Minute gegeben. Zu einem Zeitpunkt, wo durchaus noch was zu holen gewesen wäre, haben sie aber nicht gemacht. Ist halt so ein Béziers, die das Spiel dann 44-25 gewinnen. Ein wenig überraschend für meine Begriffe, weil Provence Rugby ja dann doch wirklich eigentlich einen guten Lauf hatten. Béziers haben aber auch einen guten Lauf. Ich will jetzt nicht lügen, aber die legen schon eine ganz gute Serie hin. Da geht es seit einer ganzen Weile bergauf und man ist nicht nur aus dem Abstiegskampf raus, man hat tatsächlich realistische Chancen auf die Playoffs. Und das ist ja dann doch. Hat lange nicht danach ausgesehen. Es sind 4 Siege aus den letzten 5 Spielen und die eine Niederlage war zwar eine sehr hohe Niederlage, aber auch auswärts in Oyonnax, wo ich sage, okay, das zählt vielleicht nicht, als ein neues Mont-de-Marsan. Aber ja, sind schon, wie sie sind, gut dabei. Und das muss man dann eben auch wertschätzen, dass sie dann sagen, okay, sie sind jetzt mit diesem jungen Kader an einem Punkt angekommen, wo sie so ein Spiel gewinnen können. Apropos Mannschaften, die man nicht in der Position gesehen hat, dass sie Spiele gewinnen können. Oh Gott. 21-10 hat Massy gegen Montauban gewonnen. Haben jetzt schon zwei Spiele mehr gewonnen seit Beginn der Rückrunde, als ich gedacht hätte. Vor allem muss man sagen, was für eine krasse Veränderung, was Sachen Defensive angeht und was Gassen eingeht. Einwürfe waren Massy eine Katastrophe in der Hinrunde. Haben fast 60% ihrer Bälle verloren. Das haben sie in den Griff gekriegt. Und dann können sie sogar gewinnen. 2400 Leute waren wohl im Stadion, dabei wohl mehr als die Hälfte Freikarten, aber trotzdem, wenn das die Entwicklung ist, die man aktuell hat, nämlich solidarische Defensive, gut koordinierte Gassen und Publikumszuspruch, vielleicht hat der Verein ja doch noch eine Chance in der zweiten Liga, nachdem ich sie schon 10-mal abgeschrieben habe, aber gut, kann ja durchaus passieren. Wer weiß. Naja. Wann hat schon wieder zu Hause verloren? 22-24, diesmal gegen Nevers. Schockierend, muss ich ganz offen sagen. Auch wenn sie ja eine ganze Weile in Unterzahl gespielt haben. Der roten Karte gegen Bastardi. Erik Marx hat auf der 4 gestartet und durchgespielt. Jetzt war Wann über weite Strecken die bessere Mannschaft. Mal wieder, wie auch gegen Massy zum Beispiel, waren sie über weite Strecken die bessere Mannschaft. Aber jetzt kannst du natürlich sagen, okay, Nevers holt sich am Ende der Partie noch, weiß gar nicht mehr, haben sie Gas gekickt, den Maul angesetzt, bin mir gerade nicht sicher, haben sie den Versuch gelegt oder haben sie einen Penalty gekickt? Einen Penalty gekickt, genau, so rum war es. Nach der Sirene waren einige Spiele, die erst nach der Sirene entschieden wurden, dieses Wochenende der Pro Deux. Und dann verlierst du dieses Spiel noch. Kann sich Wann durchaus ärgern und sagen, okay, wir haben super ärgerlich. Super ärgerlich ist es. Aber das sind jetzt einfach auch zu viele Heimniederlagen für Wann, wenn sie wirklich Ambitionen nach oben haben. Ich weiß nicht, was ist es denn mit Wann? Seit diese neue Tribüne gebaut oder seit die Tribüne komplett renoviert wurde, haben sie mehr Spiele zu Hause verloren als gewonnen. Ich meine, wir reden immer noch von einem Verein, der nicht so lange in der zweiten Liga ist. Wir reden von einem Verein, der erst seit ein paar Monaten ein echtes Trainingszentrum hat. Wir reden von einem Verein, der erst, ja, gefühlt seit diesem Jahr über ein echtes Stadion verfügt. Wobei, so schlecht war die Rabin vorher auch schon nicht, aber natürlich nichts im Vergleich mit dem, was sie jetzt haben. Aber wenn man wirklich sich nach oben orientieren will, und dazu hat der Verein nun mal das Potenzial, nicht nur aufgrund dieser Investitionen, aber auch aufgrund des Kaders, dann darf man solche Spiele nicht verlieren. Und dann darf man vor allem zu Hause solche Spiele nicht verlieren. Sie haben es ja immer noch an der eigenen Hand. Ja, klar, Grenoble hat 4 Punkte Vorsprung nominell und ein Spiel in der Hand. Aber es sind noch 12 Spiele. Und Wann hat das alles in der eigenen Hand? Aber das sind so Dinge, die dürfen dann halt einfach nicht mehr passieren. Punkt. Sboyon Goulem hat, apropos Dinge, die nicht mehr passieren dürfen, 21-25 gegen Colomiers verloren. Sboyon Goulem in einem sehr spannenden Sondertrikot zum 50. Jubiläum der Comicbuchmesse in Angoulême, die nominelle Welthauptstadt des Comics. Auch auf bestem Wege, die Welthauptstadt der 3D-Animation zu werden. Zweitgrößter Standort für 3D-Animation in Europa. Nur nach Paris, aber sehr viele Leute ziehen aus Paris nach Angoulême, was nicht so überraschend ist. Paris ist nun mal mittlerweile fast prohibitiv teuer und voll und verstopft, und dann kann ich die Leute verstehen, dass sie sagen, sie möchten eigentlich lieber in die Kleinstadt. Vielleicht wo man dann eben halt nicht nur das gute Gehalt hat, sondern auch noch viel mehr von seinem Gehalt hat, weil nicht 80% für die Miete draufgehen. Da wird dann, das ist ja so ein bisschen die spannende Sache. Natürlich kann man jetzt darüber reden, dass man sagt, okay, steigen vielleicht schon wieder ab, es sieht nicht gut aus. Auch wenn ich sportlich das jetzt gar nicht so eng sehen würde, natürlich war es die 6. Niederlage in Folge. Aber dieses Spiel gegen Colomiers, so bitter wie die Niederlage ist, hatten sie das Spiel eigentlich im Griff. Ich meine, dieser eine, der Versuch von Colomiers, oder haben ja zwei Versuche gelegt, einer, mit dem sie der am Ende dann eben zum, der Maul am Ende des Spiels ja zum Sieg geführt hat. Der andere Versuch, ich meine, natürlich darf der nicht passieren, aber ein super wilder Konter von der 9. Wer hat eigentlich auf der 9 für Colomiers gespielt? Das wäre jetzt die andere spannende Frage. Ja, weiß ich gerade nicht. Von der 9 in jedem Fall, dieser ein wilder Pass zurück, der irgendwie 10 Meter, 15 Meter auf dem Boden zurückkullert in den Rücken von allen Spielern von Colomiers, die den Ball dann irgendwie doch wieder aufnehmen und einen Konter einleiten und dann die Verteidigung von Soyuncu Lem, die natürlich dem Ball auf dem Boden hinterher ist, dann irgendwie so verschoben war, dass dann auf Außen und 2 gegen 1 gespielt werden konnte. Super einfach. Weil es kann man nicht angreifen. Colomiers sind zudem ist Colomiers einfach auch eine verdammt gute Auswärtsmannschaft. Und natürlich haben sie mittlerweile einen gewissen Rückstand auf Montauban, 6 Punkte auf den Nichtabstiegsplatz und nur noch 2 Punkte Vorsprung auf Massy. Wild genug. Aber ich finde es nicht so katastrophal. Und wenn man sich diese Entwicklung anguckt, diese gesellschaftlichen Entwicklungen, die es nun mal gibt, dann sehe ich schon eine große Zukunft für Soyuncu Lem. Weil wenn die Unternehmen in der Region, und das ist nun mal eine lukrative Branche, dann ist es auch so, dass diese Unternehmen auch den Verein sponsern werden. Weil das nun mal das machen Unternehmen nun mal, weil in Frankreich kannst du dann das Ganze von den Steuern abschreiben. Auch wenn du es an Profivereine spendest, kann man machen. Und das werden sie machen. Es gibt nun mal in der Region, in Soyuncu Lem, in den beiden Orten, gibt es nur diese beiden Profivereine. Den AG Soyo, die bei den Frauen im Fußball aktuell zwar noch in der ersten Liga sind, aber auf dem Abstiegsplatz, die werden direkt wieder absteigen. Und den SRK, also das sieht schon stark nach einem direkten Wiederabstieg aus. 4 Niederlagen in Folge. Ein Sieg aus 12 Spielen. Kleines bisschen besser als Rodez. Aber gut, nicht viel. Naja, sehe ich das jetzt gar nicht so kritisch. Kritischer sehe ich es in Carcassonne, muss ich sagen. Ja, sie haben 15-3 gegen Rouen gewonnen und sich damit ein bisschen Luft verschafft. 7 Punkte Vorsprung auf Soyuncu Lem. Aber immer noch 4 Punkte Rückstand auf Rouen. Chris Hilsenbeck hat eine Erhöhung und einen Penalty beigetragen. Natürlich einen elementaren Teil zur Spielsteuerung. Hat 60 Minuten gespielt. Aber ja, es waren jetzt auch nur noch 2200 Leute im Stadion. Das ist natürlich kein attraktiver Gegner, aber das ist schon arg wenig. Und wenn du dann jetzt siehst, dass der Jean-Marc Rouet nächste Saison der Cheftrainer wird, der jetzt aktuell Hintermannschaftscoach war, wo man eigentlich dachte, der Verein hat sowas wie Ambitionen. Ich hatte schon gehofft, dass jetzt irgendwo, ja klar, natürlich mit dem Saisonverlauf, wie jetzt war, haben sich diese Ambition natürlich so ein bisschen in Luft aufgelöst, aber hatte schon gehofft, dass sie einen etwas namhafteren Trainer finden. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass sie einen Christophe Rios holen. Aber ein bisschen was, wo man sagt, okay, das ist jetzt noch ein anderes Zeichen, dass sie sich wirklich mittelfristig und langfristig nach oben orientieren können. Weil ich muss halt einfach sagen, wenn man sich's anguckt, wenn man jetzt mal nur die Infrastruktur vergleicht und den Zuschauerzuspruch vergleicht und die Sponsoring-Möglichkeiten vergleicht, steht dann eben so ein Verein wie Soyuncu Lem deutlich besser da als Carcassonne. Ja, klar, Carcassonne, die Festung, die Cité ist an der wichtigsten Touristendestinationen der Welt. Naja, gut, Frankreich in jedem Fall. Aber die haben jetzt einige schwere Jahre hinter sich. Bin ich langfristig weniger optimistisch. Und auch wenn man in die dritte Liga guckt, Bourg-en-Bresse, Valence, Albi, naja, Albi auch nicht unbedingt, aber Bourg-en-Bresse, Valence haben deutlich bessere Chancen. Nizza, falls sie vielleicht irgendwann mal aufsteigen, Bourgoin. Sage ich mal, bin ich langfristig schon optimistischer, dass diese Vereine es schaffen, stabil stehenden Verein wieder aufzubauen. Schwierig. Agen hat 27-17 gegen Biarritz gewonnen. Eigentlich das erwartete Ergebnis, wenn man ehrlich ist, im Topspiel. Agen damit auf dem dritten Platz, allerdings nur mit einem Punkt Vorsprung auf Colomiers und nur 3 Punkten Vorsprung auf Biarritz. Kommen wir zur dritten Liga. Mit Blagnac, die 31-15 gegen Bourg-en-Bresse gewonnen haben. Sehr überraschendes Ergebnis, vor allem auch in der Höhe. Blagnac, die ja wirklich, wie bei den Frauen auch, komplett auf die eigene Jugend setzen, oder zumindest Spiele aus der eigenen Jugend und aus der eigenen Region. Und natürlich bei den Herren viel mehr als bei den Frauen eine heftige Konkurrenzsituation haben mit Toulouse, mit Colomiers, mit Montauban, mit Agen. Beeindruckend. Eine unglaublich starke Defensive, die sie diese Saison haben. Stark. und sind damit auf 4 Punkte an Bourg-en-Bresse rangerückt. Bourg-en-Bresse sicherlich nicht unbedingt die Vormannschaft der Saison, aber das ist schon solide. Nizza haben mit Offensivbonus gegen Syrenne gewonnen, ohne Koopthaupt allerdings, dafür in den schicken neuen Trikots, die naja nur so mittelschick sind, haben letzte Woche ja oder vorletzte Woche ihre neuen Auswärtstrikots vorgestellt in komplettem Blau. Wo ich sage, ja, Blau ergibt absolut Sinn. Sie sind an der Côte d'Azur, aber es war kein Azurblau. Aber naja, verstehe ich nicht ganz. Warum sie jetzt neue Trikots vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, ist natürlich mit den Lieferzeitpunkten aus China, wo ich mal davon ausgehe, dass es MyTeams-Trikots von Adidas sind, dass sich das mit den Lieferzeiten sehr verzögern kann. Aber ich hätte halt gesagt, ja, dann warte doch ganz bis nächstes Jahr. Das ist jetzt halt irgendwie so ein bisschen, naja. Ansonsten kein überraschender Sieg. Syrenne sind in einer starken Negativspirale und Nizza sicherlich nicht zwangsläufig ein Top-Team aktuell, aber das ist dann schon so ein Spiel, wo ich sage, das erwarte ich, dass sie gewinnen. Sind zwar Tabellennachbarn, Nizza 10., Syrenne 11., aber ich erwarte schon, dass Nizza so ein Spiel gewinnt. Tarbes hat 16-21 in Rennes gewonnen, vielleicht eine der wenigen letzten Chancen für Rennes wirklich Klassenerhalt realistisch zu machen, die zwar einen Defensivbonus mitnehmen, aber ich denke nicht, dass das langfristig genug ist, 10 Punkte Rückstand auf Jacques Rennes. Tarbes ohne Maxime Oldmann halten sich damit durchaus realistische Chancen auf die Playoffs offen, sind punktgleich mit Bourg-en-Narbonne auf Platz 6, vor den anderen beiden, aber ja. Narbonne auf ihrer Seite haben 18-30 gegen Albi verloren, was ein wenig überraschend und trotzdem enttäuschendes Ergebnis ist. es war ein bitterer Samstag. So wie das Berlin-Derby gelaufen ist und dann dieses Ergebnis hinterher, nicht, dass ich gedacht hätte, dass Narbonne dieses Spiel hoch gewinnt. Sie haben 2 Spiele jetzt hoch gewonnen gegen Bourgoin und in Syrenne. Und dachte, okay, sie haben den Defensivteil raus und sie haben den Offensivteil raus. Klatsche wie im Hinspiel, das gibt's nicht nochmal. Ja, doch. Mit 18:30 ist nicht katastrophal schlimm, aber es ist schon so, dass man sagt, okay, es ist ein relativ eindeutiges Zeichen, dass man mit den Top-Teams der Liga aktuell eben halt nicht mithalten kann. Gut, das war vor 2 Jahren auch so und sie sind trotzdem aufgestiegen. Von daher nichts ausschließen, aber es ist nicht unbedingt das beste Zeichen, formulieren wir es mal so. Dax haben 28:9 mit Offensivbonus gegen Bourgoin gewonnen. An dieser Stelle fast nicht mehr überraschend, auch wenn ich überrascht bin, dass Dax an dieser Position ist, aber als klarer Tabellenführer mit 15 Siegen aus 17 Spielen ist dann auch dieses Resultat nicht überraschend, zumal Bourgoin einfach viel zu indiszipliniert waren. 2 gelbe Karten, fast 20 Penalties, die sie weggegeben haben, da kannst du dann eben gegen spielstarke Teams wie gegen Dax eben halt auch keinen, da holst du dann keinen Stich mehr. Carquerenier hatte gegen Valence verloren, 11-19. Tim Menzel hat durchgespielt auf der 9. Kein souveräner Sieg, aber immerhin ein Sieg für Valence, die ja schwächeln. Formulieren wir es mal so, die seit einigen Wochen schwächeln. Vielleicht auch mal wieder ganz gut für Selbstbewusstsein. Aber andere Teams haben halt in auch einen Offensivbonus geholt. Ist dann halt. Den hat allerdings Chambéry geholt in Cognac. Nichts weiter Überraschendes. 17 Niederlagen aus 17 Spielen darf man eben daneben halt. Ist dann halt alles wenig überraschend. Ein Nachholspiel gab es noch bei den Frauen und dort hat Blagnac 29-21 gegen Romagna gewonnen. Allerdings auch schon mit der Rückkehr einiger Nationalspielerinnen. Coco Lindelof zum Beispiel hat ihr Comeback gegeben. Und wenn wir über die Tiefen- und Breitenarbeit von einem Verein wie Blagnac reden, können wir ja nochmal die anderen Resultate des Wochenendes uns anschauen. 29-21 die erste Mannschaft. Die zweite Mannschaft von Blagnac hat gegen die zweite Mannschaft von Chili Mazarin gespielt. Also Chili und Massy. 146-7. 146-7. Die Breite stimmt. Und die U18 hat noch 36-5 gegen Béziers gewonnen. Um das Ganze mal zu vervollständigen. Also Blagnac und die Breite, das funktioniert. Ich hoffe, die Folge ist nicht allzu lang geworden. Wenn ich hier auf meine Aufnahmezeit gucke, ist das schon nicht ohne. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, und das schreibt mir gerne, rede ich auch über das Six Nations Spiel von Frankreich gegen Italien. Läuft ja wahrscheinlich wieder auf Morgen in Sports TV. Wenn ihr möchtet, rede ich auch darüber. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss.